Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs.
Ja, es gibt so viele Menschen, die daran mitwirken, dass Kulturveranstaltungen erst möglich werden. Sie arbeiten im Hintergrund, treten selbst nicht in Erscheinung. Das wollen wir ändern und bieten in dieser Fazitreihe Einblicke in den Maschinenraum des Kulturbetriebs. Heute haben Aşkın Hayat Doğan eingeladen, um uns seinen Beruf erklären zu lassen. Ich muss sagen, der klingt eher wie so ein Gerät, der Sensitivity Reader, auf Deutsch der Sensibilitätsleser. Kurz gesagt geht es in diesem Beruf darum, Texte auf diskriminierende oder möglicherweise verletzende Inhalte hin zu prüfen. Guten Abend, Herr Doğan.
Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
In welchen Bereichen kommen Sensitive Reader zum Einsatz? Ich kann mir vorstellen, dass das in den letzten Jahren immer mehr geworden ist.
Mittlerweile ist es sehr, sehr viel mehr geworden. Als es zu Beginn in Deutschland sich verbreitet hat, war das mehrheitlich in Belletristik. Und danach ist es zu Sachbüchern übergeschwappt und danach zu Webseiten, dann Deklarationen, auch irgendwelche Papiere, die Parteien irgendwie rausgebracht haben. Dieses Jahr saß ich nicht nur weiterhin an Kinderbüchern, sondern auch an einem Comic und zuletzt halt auch an einer neuen Edition der Zauberflöte, die Oper.
Ah ja, vielleicht fangen wir damit gleich mal an mit der Zauberflöte. Also 300 Jahre alter Text, das gilt nicht nur für neue Sachen. Ja, ich habe gelesen, die Wuppertaler Oper wollte eine diskriminierungsfreie Aufführung realisieren. War denn da viel zu tun?
Erstens ja, also diskriminierungsfrei an sich gibt es ja nicht, so diskriminierungssensibel trifft es eher, weil wir können etwas nie von einer Diskriminierung oder von allen Diskriminierungen befreien. Wer sich mit der Zauberflöte einigermaßen auskennt, das ist ein sehr sexistisches Werk und es ist auch ein sehr rassistisches Werk. Also zum Beispiel haben wir halt auch Monostatos, der einzige schwarze Charakter in dem Stück, der bedient alle möglichen rassistischen Stereotype, die heute auch noch in unserer Gesellschaft herrschen. Und es ging darum, das dann halt irgendwie rauszukriegen. Es war sehr schwer, weil gerade alles, was wir als Klassiker definieren in unserer Gesellschaft, ich setze in Anführungsstrichen, wo dürfen wir was ändern, wo weichen wir dann halt vom Original ab, wann ist es halt nicht mehr ein klassisches Werk und das sind halt die Schwierigkeiten bei Personen, die ein Werk erschaffen haben, die nicht mehr leben, weil da ist die Möglichkeit nicht da, in einen Dialog zu treten.
Was haben Sie denn da für Veränderungsvorschläge gemacht?
Erstens ging es darum, das typische Beispiel, Monostatos ist schwarz und das wird dann halt total negativ dargestellt. Allein seine Hautfarbe wird als Grund genommen, dass Leute sich erschrecken, wenn sie ihn halt sehen. Und das ist auch inhärent im Spiel wichtig, weil Leute sehen ihn und fallen in Ohnmacht. Und das war so, okay, das müssen wir jetzt brechen. Eine schwarze Hautfarbe an sich ist kein Grund, in Ohnmacht zu fallen. Und da ging es darum, wie können wir das ändern? Und wir haben Monostatos Hautfarbe geändert und diese Sachen entweder teilweise auf seine Funktionsweise als Sklavenaufseher geändert. Und dann kam halt auch noch dazu, dass Monostatos als der uneheliche Sohn des herrschenden Königs geändert worden ist, damit dann halt erklärt wird, warum soll denn eine Person, die eigentlich angeblich so gehasst wird, trotzdem so eine Position haben. Und wir haben versucht, das halt eher in eine patrilineare Ebene zu bringen, als halt nur auf eine rassistische Hautfarbendefinition zu reduzieren.
Das klingt jetzt hier so nach einer engen Zusammenarbeit. Wie ist das, wenn Sie mit Verlagen arbeiten und nicht jetzt mit einem Theater oder mit einer Oper? Wird mit Ihnen über Ihre Vorschläge diskutiert oder ist das dann eher so eine einsame Arbeit am Schreibtisch? Sie geben Ihre Anmerkungen ab und das war's dann.
Es ist eine einsame Arbeit am Schreibtisch, das ist aber auch gewollt. Ich sehe mich selber als Dienstleister und das sind halt die meisten Sensitivity-ReaderInnen. Ich bekomme einen Text, ich gebe da meine Kommentare ab. Was dann am Ende mit diesen Kommentaren passiert, was übernommen wird und was nicht, liegt nicht in meiner Hand. Es gibt noch eine zweite Phase, wo Rückfragen gestellt werden können, wenn Verständnisfragen da sind oder halt nähere Erläuterungen gebracht wird, die mache ich dann halt auch. Danach liegt es nicht in meiner Hand. Aber bevor ich dann halt zum Beispiel als Sensitivity-Reader irgendwo genannt werde, schaue ich mir halt auch an, welche Kommentare und welche Anmerkungen wurden von mir halt übernommen und welche nicht.
Wie sind Sie auf die Idee für diese Tätigkeit gekommen?
Ich habe festgestellt, dass ich das schon mache. Also ich habe selber Türkologie und Islamwissenschaft seinerzeit studiert. Ich bin selber ein schwuler muslimischer Mann mit türkischer Migrationsgeschichte. Und da ist die Sensibilität durch die eigenen Betroffenheiten da. Und gerade als jemand, der vom Hause her Übersetzer für Deutsch-Türkisch ist, war ich mal die Person, die gesagt hat, das ist sexistisch, das ist rassistisch, so können wir nicht übernehmen. Und gerade als meine Lektorentätigkeit, ich habe einige Jahre bei einem Verlag gearbeitet, habe ich das eigentlich von alleine gemacht. Ich meinte, das können wir so nicht nehmen, das geht nicht. Und dann kamen immer wieder Anfragen und irgendwann habe ich gehört, oh, ich werde als Sensitivity-Reader bezeichnet. Das war vor 6, 7 Jahren, als der Begriff aus dem angloamerikanischen Raum nach Deutschland dann übergeschwappt ist.
Was halten denn die Autorinnen und Autoren von ihrer Arbeit? Also Salman Rushdie hat ja mal von der säubernden Empfindsamkeitspolizei gesprochen.
Es ist unterschiedlich, hängt davon ab, wer mich engagiert und von wem aus das geht. Es gibt einige Autorinnen, die mittlerweile auch in ihren Verträgen mit Verlagen auch sagen, okay, ich möchte, dass auch Sensitivity Reading berücksichtigt wird, auch finanziell. Dann gibt es halt wiederum einige Autorinnen, die damit überhaupt nicht klarkommen, weil die Person, die lektoriert oder die Verlegerin dann sagt, oh, da müssen wir noch jemanden halt reinholen. Das ist total unterschiedlich. Also ich habe beide Ebenen schon erlebt, wo Autorinnen mich dann auch selber auch beleidigt haben. Aber ich meinte, okay, daher ist halt auch, ich gehe nicht in die direkte Diskussion mit den Autorinnen, wenn sie das dann halt nicht selber beauftragt haben. Auf der anderen Seite gibt es halt auch Personen, wo sagen, ich würde es ja gerne umsetzen, aber der Verlag ist dagegen. Also ein Beispiel ist, Schwarz wird als Selbstbezeichnung in der Regel groß geschrieben, aber in einem Roman, obwohl die Autorin es wollte, wurde dann halt entschieden, dass nicht getan wird, weil gesagt wurde, das ist kein Sachbuch. Okay, das ist auf total unterschiedlicher Ebene. Ich würde gerne kurz nochmal auf diese Empfindsamkeitspolizeigeschichte kommen. Ja. Polizei ist ja auch jemand, der eine Berechtigung hat, Sachen durchzusetzen. Das habe ich nicht. Das liegt im Ende nicht in meiner Macht, was umgesetzt wird oder nicht. Und das halt auch auf Empfindsamkeit runter zu reduzieren, weil Sensitivity Reading setzt sich dafür ein, die richtige Darstellung von Gruppen zu gewährleisten, die in der Regel wenig repräsentiert sind. Und das sind auch Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen, psychische Erkrankungen haben und Gewalterfahrungen und Traumata erlebt haben. Und da halt von Empfindsamkeitspolizei zu reden, finde ich sehr problematisch und auf eine Art und Weise halt auch respektlos.
Welche Rolle spielt der Zeitgeist bei dieser Arbeit? Also gibt es Sensitivitätsmoden? An was für einem Punkt stehen wir da gerade?
Ich glaube, es wird immer mehr Sensibilität geben. Also die Popkultur durch die Globalisierung der letzten Jahrzehnte haben wir direkten Zugang, egal wo es halt auf der Welt was gibt. Und die Gesellschaften sind halt auch durch die Mobilität viel diverser geworden, als es vor 10, 20, 30 Jahren der Fall war. Viele Produzentinnen, sei es jetzt Filme oder Bücher, haben gemerkt, manchmal auch bitterlich, dass die Zielgruppe, für die sie produzieren, nicht nur rein weiß, rein cis-geschlechtlich, rein heteronormativ, rein körperlich nicht behindert ist etc. Und durch auch die sozialen Medien werden diese Sachen halt mehr besprochen und dadurch entsteht dann halt auch sehr viel mehr Backlash und sehr viel mehr Reflexion von Menschen, die früher nicht die Möglichkeit hatten, eine Plattform für sich zu finden. Und da das jetzt gegeben ist und sich, glaube ich, auch nicht mehr rückwirkend ändern lassen kann, wird sich das in Zukunft auch weiter etablieren. Als Beispiel, Verlage haben mich vor ein paar Jahren angefragt mit der Anfrage, oh, wir möchten nicht angegriffen werden. Also es war nicht so von, wir möchten divers werden, wir wollen niemanden verletzen, das ging es nicht. Das war so, wir wollen nichts rausbringen, was uns dann halt auf die Füße fallen kann. Mittlerweile ändert sich das langsam. Also ich gebe Workshops für Lektorinnen, die selber sagen, ich möchte, dass das aber auch richtig ist und niemanden verletzt. Da gibt es schon halt so ein gewisser Wandel.
Interessant, ja. Was nehmen Sie denn als nächstes in die Hand?
Oh, was nehme ich als nächstes in die Hand? Also was gerade ansteht ist, also dieses Critical Classics Projekt geht weiter. Die Zauberflöte ist jetzt fast beendet und dann geben wir halt ein Butterfly und da freue ich mich halt wahnsinnig. Und ich habe gerade halt ein Projekt über Sexualerziehung, ein Schulbuch für die Grundschule und das ist halt wahnsinnig gut und da bin ich sehr froh dabei zu sein, sowohl als jemand, der sich um Themen um Rassismus anguckt, als auch sexuelle Orientierung. Etwas, was ich sehr gerne selber in der Schule als kleiner Junge gelesen hätte, als ich klarkam, bin ich schwul, ist das in Ordnung, bin ich gefährlich? Und das ist etwas, was mich dann auch persönlich sehr erfüllt.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs. Heute hat uns Aşkın Hayat Doğan Einblick gegeben in seine Tätigkeit als Sensitive Reader. Vielen Dank, Herr Doğan, für das Gespräch und guten Start ins neue Jahr.
Ich danke Ihnen ebenfalls. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Morgen sind wir dann hier in Fazit mit einer Intimitätskoordinatorin verabredet.